Abnehmen ist doch eigentlich ganz einfach. Zumindest in der Theorie. Du reduzierst einfach die Kalorien, bist im Defizit und nimmst die Woche für Woche ab, bis du dein Wunschgewicht erreicht hast. Und dann ist die Welt in Ordnung. Richtig? Wenn du dich jetzt fragst, bei welcher Person sieht das denn bitte so einfach aus, da kann ich dir recht geben, bei den wenigsten wahrscheinlich bei 0,1%. Die Frage ist, warum verlieren manche Menschen einfach Gewicht und viele Menschen gar kein Gewicht, obwohl sie seit Jahren auf Diät sind? Genau darum sprechen wir in dieser Podcast-Folge von Einfach Ernährung. Ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge. Tim, was gibt's Neues?
Also ich glaube, das Offensichtlichste für alle, die jetzt YouTube gucken zuerst. Wir haben Podcast-Mikrofone jetzt, wir haben umgestellt. Ja. Premiere, mal gucken, ob der Ton jetzt besser ist. Könnt ihr uns gerne auch mal dazu Feedback geben, wie das jetzt für euch ist. Auch die, die jetzt nur bei Spotify und anderen Plattformen nur das Audio hören, ob das angenehmer ist. Und das andere ist, wir sind jetzt eine Woche weg von dem Launch unserer Plattform.
Richtig. Richtig, heute ist der 21.09., das heißt am 29.09. nächsten Sonntag launcht die Einfach-Ernährung-App und wird für 7 Tage offen bleiben. Da habt ihr die Möglichkeit, auf die App zu kommen, danach erst wieder im Februar. Aber dazu kommen noch alle weiteren Infos. Wenn ihr im Newsletter seid oder uns auf Social Media verfolgt, bekommt ihr alle Informationen dazu. Es wird auf jeden Fall interessant. Über 4000 Leute nutzen unsere kostenfreie App, unsere Testphase sozusagen. Ja. Die Resonanz ist sehr, 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 sehr positiv. Also wir haben über 113 oder so sind im Docs, 113 Feedbacks von Menschen, die jetzt mehr essen und nicht zunehmen. Hm. Und da merkst du einfach, dass wir einen Nerv getroffen haben.
Und es ist auch vor allem, also für die, die jetzt zuhören, diese kostenfreie Version ist nicht die Vollversion, die jetzt in einer Woche dann herauskommt. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was wir da in der anderen Sache drin haben. Ne? Nicht, dass ihr denkt, die haben eine kostenfreie Version und ab nächste Woche kostet der Eintritt.
Nein, die kostenfreie Version bleibt kostenfrei. Ja. Wir werden es nur ein bisschen umstellen, dass wir zumindest Leuten die Möglichkeit geben, in unsere Welt einzutauchen. Ja. Aber die richtige, in Anführungsstrichen, App. Also ganz ehrlich, wenn man mit den kostenfreien Inhalten schon Ergebnisse erzielt und da schon sagt, das ist richtig geil, lass uns nicht zu viel versprechen, lass uns einfach die Ergebnisse Taten sprechen lassen. Tim, wir müssen unsere 2 berühmt-berüchtigten Fragen machen.
Meine Frage heute an dich, wenn du noch 6 Monate zu leben hättest, was würdest du machen? Sagen wir, du fällst in 6 Monaten um, du weißt es ja jetzt genau. Was würdest du ab heute machen?
Also ich würde auf jeden Fall nochmal eine Reise machen mit meinen Liebsten. Ne? Mhm. Und ansonsten wahrscheinlich das Gleiche wie immer. Also es klingt jetzt total doof und unaufregend, aber ich würde mir noch ein, zwei Orte aussuchen, wo ich sage, die will ich nochmal sehen. Ja. Und das Leben halt wirklich genießen. Aber ansonsten würde ich wahrscheinlich das Gleiche machen. Weil es macht mir halt einfach Spaß. Und ich habe mir die Frage schon oft gestellt. Und ich glaube, wenn das, was ich machen würde, wenn ich noch 6 Monate zu leben hätte, komplett anders wäre wie jetzt, dann würde ich ja irgendwie jetzt was falsch machen.
Ja gut, aber du könntest ja dann deine Zeit anders einteilen auf jeden Fall. Ich verstehe deinen Grundgedanke, aber ja.
Ja klar, die Prioritäten würden sich logischerweise shiften. Viele Sachen wie
muss halt schneller agieren, hast nicht mehr so viel Zeit übrig.
Steuern zahlen würde ich nicht mehr. Das ist mir eh egal dann. Nee, Spaß. Aber ja, wahrscheinlich würde ich keine Post mehr aufmachen, die mich betrifft. Keine Verpflichtungen mehr nachgehen. Also jetzt Verpflichtungen im Sinne von, ich würde mich nicht mehr um Dinge scheren, die wichtig sind, aber nicht dringend. Ja. Ne? Sondern ich würde nur noch Dinge machen, auf die ich Bock habe. Aber ja, ansonsten nicht viel anderes. Also interessante Frage. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, du musst dich entscheiden, Option A, deine Ernährung ist und bleibt on point, aber du darfst nie wieder trainieren. Oder Option B, dein Training ist und bleibt on point, aber deine Ernährung wird nie wieder so sein wie jetzt. Also sie wird auf jeden Fall so sein, dass sie nicht zielführend für dich ist.
Okay, heißt das, dass ich dann mit meiner Ernährung massig zunehmen würde oder massig abnehmen würde oder was?
Egal was. Also du würdest entweder unterernährt sein oder du würdest zu viel essen oder du würdest nur Sachen essen, die dir nicht gut tun.
Dann wäre ich ja auf jeden Fall besser beraten, dass mein Training nicht on point wäre, weil, und hier ist die Antwort darauf, wenn meine Ernährung nicht on point ist, ist meine Gesundheit im Eimer. Weil extrem unterernährt oder extrem übergewichtig wäre gesundheitlich wahrscheinlich ein Problem für mich. Nicht zu trainieren wäre absolut nicht gut für meine mentale Gesundheit. Aber zumindest bis ich mir andere Hobbys suche. Aber damit würde ich wahrscheinlich weniger Schaden nehmen, als wenn ich meine Ernährung nicht on point hätte. Absolut richtig. Das heißt, ich würde mich für die Ernährung entscheiden, dass die on point bleibt.
Wenn es doch nur irgendeine Möglichkeit gäbe, um seine Ernährung on point zu bekommen.
Ich weiß auch nicht.
Ja.
Eine App oder so.
Spaß beiseite. Heute sprechen wir über Diätfehler. So, und ich finde, Fehler ist ja vielleicht ein bisschen das falsche Wort. Es ist ja eigentlich immer fehlende Klarheit, worum es geht. Weil Fehler macht man, weil man nicht weiß, was für Alternativen man hat. Ne? Also im Prinzip ist es ja so, niemand entscheidet sich ja zwischen richtig und falsch, sondern man macht Dinge, wo sich im Nachhinein herausstellt, dass sie falsch sind. Das spielt natürlich ganz viel eine Rolle. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei Null an. Und ja, du erzählst uns ein bisschen was dazu.
Ja, also falsch ist immer, wie du schon richtig sagst, immer ein harter Begriff, weil im Endeffekt auch manchmal ist der falsche Weg auch der richtige, weil man daraus lernt. Ne? Das muss man ja auch sagen. Aber es fängt meistens dann schon an bei, wenn wir jetzt so die klassischen Dinge sehen, die wir immer in unserem Alltag quasi sehen. Wir gehen jetzt heute auf Sachen ein. Was haben wir in unserem Alltag mit ganz vielen Leuten gesehen, was immer wieder aufkommt, wo wir immer wieder sagen, ja, okay, das ist eventuell den Ansatz solltest du ändern aus Grund X. Und das fängt ja an meistens mit dem Ziel, das die Leute haben. Leute kommen und sagen, ah, ich will abnehmen. Ich will so und so viel Kilo wiegen. Also der Gewichtsverlust ist das Ziel. Und Gewichtsverlust ist eigentlich kein gutes Ziel, weil du hast immer einen schönen Spruch. Du sagst immer, ja, wenn du 5 Kilo weniger wiegen willst, dann schneid dir doch den Arm ab. Theoretisch. Ja, dann wiegst du morgen 5 Kilo weniger und dann bist du auf dem Gewicht. Und das ist ja dann auch nicht das, was die Leute wollen. Das heißt, der Gewichtsverlust an sich, weniger zu wiegen, ist ja nicht das Ziel, sondern es geht ja um was anderes. Und es geht auch nicht um Gewichtsverlust, es geht ja eher um Körperfettreduktion für die Leute. Ja? Weil Gewicht verlieren könnte auch bedeuten, du bewegst dich nicht mehr, legst dich ins Bett, verlierst Muskelmasse und hast dann auch Gewicht verloren. Aber genau, das wollen die Leute ja nicht. Ne? Sondern es geht um ein gewisses Ziel, was sie haben, und es ist meistens so, ich will x Kilo wiegen oder ich will x Kilo verlieren. Die Frage ist, was sagt diese Zahl dir auf der Waage immer aus? Die sagt dir ja auch nicht darüber aus, wie dein Körper sich zusammensetzt. Die sagt nicht darüber aus, wie dein Körpergewicht immer schwankt. Die sagt nichts darüber aus, was dein wirkliches Ziel ist. Weil die Frage ist ja auch vielmehr, warum willst du genau x Kilo weniger wiegen? Warum willst du zum Beispiel genau 8 Kilo weniger wiegen und nicht 7,5 oder 8,3 oder 9 oder 12? Was passiert immer bei diesen 8 Kilo? Na, und das ist ja dann auch die Frage, was ist denn das eigentliche Ziel, was hinter dem Ziel steht? Weil du hast immer einen Gedanken und sagst, okay, ich will das erreichen, aber die Frage, warum du genau das erreichen willst, stellen sich die meisten erstmal nicht. Und die pauschale Antwort, die wir ja dann immer hören, ist, ja, dann, weil ich mich dann besser fühle. Und dann sagen wir immer, ja, woher weißt du das? Na, weil du musst ja auch sehen, nur weil du weniger wiegst, heißt es ja nicht automatisch, dass du dich besser fühlst. Weil am Ende vom Tag geht es den Leuten ja immer um zwei Dinge. Entweder ist es ein Look. Na, das heißt, wenn ich so und so viel abnehme oder so und so viel wiege, dann denke ich, sehe ich so aus. Häufig haben wir es ja auch, dass irgendwelche Leute sagen, ja, dann habe ich einen definierten Look, einen straffen Look. Und da muss man auch dann meistens sagen, den hast du nur dann, wenn du vorher richtig viel Zeit in Training gesteckt hast, um die Grundlage zu schaffen, dass wenn dein Körperfett sich reduziert, dass entsprechend auch eine definierte Figur da rauskommt, die deinen Vorstellungen entspricht. Weil häufig haben, wenn wir uns Vorstellungen angucken von wie soll ich denn aussehen, was ist mein körperliches Ziel, wenn es um einen Look geht, dann sind die relativ weit weg von dem, was sie wahrscheinlich erreichen können.
Ja.
Ja? Und die Frage ist halt, ist dieser Look dann realistisch? Ist dieser Look dann tatsächlich das, was ich erreiche? Oder bin ich am Ende vom Tag dann zwar leichter, aber habe nicht den Look, den ich dann haben will. Na, das ist ja auch immer so eine schwierige Frage. Weil wenn es dir um einen Look geht oder um Aussehen und du misst es in Gewicht auf der Waage, dann kannst du auch deine 100 Meter Sprintzeit in Grad Celsius messen. Weil im Endeffekt hat das ja dann nichts damit zu tun. Es ist ja vollkommen ein anderes Ergebnis. Wenn ich in den Spiegel gucke und sage ich mal, du hast jemand, eine Frau, die will unbedingt 53 Kilo wiegen, ja, und ob die jetzt das Aussehen, was sie als ideal empfindet, bei 55 oder 56 hat oder bei 53, ist ihr dann am Ende egal.
Ja. Ja? Du siehst ja auch zum Beispiel bei Sagi, hat auf unserem Social Media Account ein Foto von sich gepostet. Mhm. Können wir auch einblenden. Ich meine, da hat sie 58 Kilo mit 61 Kilo verglichen. Also sie hat früher 58 Kilo gewogen, wiegt jetzt 61 Kilo und es sieht aber jetzt, also jetzt fühlt sie sich wohler und du siehst einfach, dass sie fettfreier ist, weil sie halt einfach Muskeln hat. Ja. Und wenn du ihr früher gesagt hättest, du musst, um besser auszusehen, 3 Kilo mehr wiegen, hätte sie mir wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Und heute kannst du, also heute weiß sie, dass es so ist. Und das Problem ist, du kannst es nicht fühlen, wenn du es nicht erlebt hast. Es klingt für dich unglaubwürdig und unvorstellbar.
Ja, das, also ich kenne das Bild auch von ihr, dieses Vergleichsbild. Und das ist genau das, weil am Ende vom Tag geht es um eine Körperkomposition, ne, die dann komplett anders aussieht. Aber dazu muss man auch sagen, ich sage mir den Kalorien hoch, war sehr lange auf Erhalt und hat dann irgendwann, nachdem sie sehr lange auf Erhalt war und dabei viel Krafttraining gemacht hat, irgendwann beschlossen, langsam runterzugehen. Ja, und das ist nichts, was irgendwie in 3 Wochen passiert. Und deswegen auch. Die andere Sache, worum es meistens geht, ist irgendwie auch so ein Lebensgefühl. Weil man vielleicht zum Beispiel sagt, als ich damals so und so viel Kilo gewogen habe, war ich glücklicher oder habe ich mich attraktiver gefühlt oder habe mehr Komplimente bekommen und da war mein Selbstbewusstsein höher. Die Frage ist aber, fühlst du dich tatsächlich dann besser, wenn du jetzt diese Kilos runterbekommst? Ne? Weil an was lag dieses Lebensgefühl? Lag das an nur dem Gewicht oder lag das vielmehr an einer ganz anderen Lebensphase, in der du dich befunden hast? Ne? Ja, ja. Wenn du Anfang 20 bist und ein sorgenfreies Leben hast und jetzt super gestresst bist und viel zu tun hast, dann werden sich diese Umstände deines Lebens nicht wirklich ändern, außer dass du wahrscheinlich dich noch mehr stresst, indem du versuchst, das Gewicht zu reduzieren.
Nee, das ist richtig. Also auf jeden Fall ist ein Fehler die falsche Zielsetzung. Ja. Ne? Und der zweite Fehler, der dann im Prinzip auch oft mit einhergeht, ist die falsche Erwartungshaltung. Also sprich, wenn wir Leuten erklären, dass sie mit mehr Kalorien abnehmen können, dann ist es für sie so, okay, ich muss jetzt einfach mehr essen und dann sinkt mein Gewicht wieder.
Ja.
Das kann passieren, aber auch das ist keine Garantie. Und man hofft halt immer, dass es so die magische Lösung gibt. Zum Beispiel, okay, das, was der Michi jetzt sagt, das ist der Trick, nach dem ich immer gesucht habe. Und das ist der Weg, den er immer meint. Das ist der einfache Weg. Und dann wird auch oft erwartet, dass dann keine Herausforderung kommt oder dass Gewichtsschwankungen nicht auftreten, weil der richtige Weg, da gibt es ja keine Gewichtsschwankungen. Oder dass man, dass es die Lösung gibt, wie du jeden Tag ins Restaurant gehen kannst, Tiramisu, Pizza und Eis essen kannst und dein Gewicht hältst und keinen Sport machen musst. Ne? Also diese magische Lösung ohne Hindernisse, die gibt's halt einfach nicht. Der Unterschied zwischen den Hindernissen ist, hast du das richtige Werkzeug, um sie auf den Weg zu räumen, und welches Werkzeug hast du? Um es sinnbildlich zu machen, angenommen, deine Diät ist eine Straße, die du entlangläufst, und mitten auf der Straße liegen schwere Felsen. So, wenn du nichts dabei hast, ist es doof, weil die Felsen liegen dir halt im Weg. Mhm. Wenn du eine Schaufel hast, ist es besser wie nichts, aber wahrscheinlich das falsche Werkzeug, um die Steine aus dem Weg zu räumen. Wenn du aber einen Bagger hast, dann sind die Steine in 3 Minuten aus dem Weg geräumt und du kannst weiter den Weg fahren. Und deswegen ist es so wichtig, dass, da kommen wir auch zum nächsten Punkt, ist, den Fokus auf den Prozess zu legen und nicht auf das Ergebnis.
Ganz wichtig.
Denn das Ergebnis ist eine Konsequenz und eine Konsequenz ist ein Output, eine Folge. Der Prozess ist der Weg, das sind die Inputs. Und wir nehmen wieder das Beispiel mit dem Weg. Ja? Oft ist es so, die Leute wollen 10 Kilo abnehmen und die laufen den Weg los. Und wir sagen jetzt mal, auf jeder Etappe auf dem Weg verlierst du ein Kilo Gewicht. Beispiel. Und dann bei Kilogramm 4 kommen die Steine auf einmal. Und dann müssen sie halt, können sie halt nicht direkt weiterlaufen, sondern sie müssen sich erstmal überlegen, wie räume ich die Steine aus dem Weg. Und während sie darüber überlegen, wie sie die Steine aus dem Weg räumen, ärgern sie sich schon wieder darüber, dass sie jetzt seit 2-3 Wochen kein Gewicht verlieren und dass sie das alles scheiße ist und dass sie irgendwas falsch machen und dass sie versagt haben und whatever, obwohl sie einfach nur an einem Punkt gekommen sind, wo das Level schwieriger wird. Ja. So, Abnehmen ist ja im Endeffekt wie ein Videospiel. Wenn du das Spiel spielst, um das Spiel fertig zu spielen, hast du nie Spaß dabei.
Ja.
Wenn du das Spiel spielst, um in jedem Level die maximalen Punkte zu holen, den Endboss zu besiegen, dann macht das Spiel Spaß. Und stell dir mal vor, wie langweilig ein Spiel wäre, das von Level 1 zu Level 100 immer gleich ist.
Na, da würdest du direkt aussteigen. Deswegen ist es ja bei jedem Spiel so, dass es am Level 1 einfach ist und dann irgendwie graduell schwieriger wird. Ne?
Richtig. Und deswegen ist es wichtig, dass man versteht, je länger deine kalorienbewusste Phase ist, dein Prozess ist, desto mehr Dinge werden auch auf dich zukommen. Mhm. Und das ist normal und gut, weil du daraus lernst. Wenn du weißt, okay, wenn die Steine im Weg sind, brauche ich einen Bagger, dann weißt du beim nächsten Mal auch. Wenn du sagst, okay, um über das Loch zu springen, brauche ich einen Baumstamm, um mich drüber zu balancieren, weißt du beim nächsten Mal auch. Aber was, wenn du beim nächsten Loch sagst, okay, bei meiner nächsten Diät gucke ich, wo auf der Strecke überall Löcher sind und baue Brücken, dass ich die Löcher gar nicht beachten muss.
Mhm.
Na, so sehe ich das.
Ja.
Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich auf den Prozess und auf das Verhalten konzentriert. Ja? Und am Ende vom Tag, wenn du eine zielführende Ernährung hast, das heißt, deine Ernährung sättigt dich, befriedigt dich, versorgt dich mit Nährstoffen und ist innerhalb eines Kalorienrahmens. Und du konzentrierst dich, dass das besser wird. Wird das Ergebnis besser. Wenn du diese Dinge ignorierst und nur aufs Ergebnis guckst, dann hast du keine Chance.
Nee.
Das ist wie, nochmal ein kleines Sinnbild, du stehst an einer Klippe und siehst in weiter Entfernung das Ziel, das du erreichen willst. Und du guckst nicht runter, wo der Weg lang geht, sondern du guckst aufs Ziel und läufst einfach und wunderst dich, warum du hinfällst. Ja, weil du erstmal runter gucken musst und musst gucken, wo geht mein Weg zu diesem Ziel lang.
Ja.
Wenn ich aber immer nur auf den Berg gucke und irgendwo hinrenne, dann ist klar, dass ich runterfall.
Ja, und man guckt auch immer nur auf das, was man nicht erreicht hat, ne?
Richtig. Deswegen unser Tipp an diesem Ziel ist, schaut immer auf eure Inputs, also auf euer Verhalten. Wenn du in dieser Woche kein Gewicht verloren hast, aber du hast es geschafft, deinen Proteinbedarf besser zu decken, du hast etwas für dich herausgefunden, dass dir etwas besser schmeckt, dich besser sättigt, dann ist es genau diese Kleinigkeit, die langfristig dazu führt, dass du nie wieder Diät machen musst. Ein weiterer Punkt, den ich noch kurz ansprechen will, ist die Erwartung, wöchentlich Gewicht zu verlieren. Also das könnt ihr euch alle abschminken, gibt es in der Praxis nicht, gibt es bei mir nicht, gibt es bei Sagi nicht, wird es bei dir nicht geben, gibt es bei keinem Mensch. Außer du bist in so einem hohen Defizit, dass es halt nicht anders möglich ist. Aber das wird sich dann nur rächen. Wichtig ist auch, dein Gewicht ist keine Aussage darüber, ob du das richtig oder falsch machst, ob du gut oder schlecht bist, sondern dein Gewicht ist nur ein Feedback von deinem täglichen Körpergewicht, das von Millionen Faktoren beeinflusst wird. Wir sehen es zum Beispiel gerade bei Sagi in der Challenge, die eine Verstopfung hatte, so, da wird das Gewicht halt nicht viel sinken, wenn du nicht aufs Klo kannst, weil dein Magen voll ist.
Ja. Ne?
Und man muss mit dem Gedanken schwanger gehen, dass das Gewicht nur ein Richtwert ist und dass du selbst in einem Defizit zunehmen kannst an Gewicht,
ja,
aber nicht an Fett. Und deswegen sagen wir immer, das Gewicht ist ein Referenzwert, den du im Blick behalten sollst, aber auf den du dich nicht versteifen sollst.
Ja, weil es wird immer schwanken, ne? Das ist ja das. Das Gewicht wird nie geradlinig einfach nach unten gehen. Und dann kommt auch immer noch quasi diese Erwartung, dass sobald man abgenommen hat dann, ne, weil die Erwartung ist ja, ich fange an, eine Diät zu machen, es geht geradlinig nach unten und sobald ich dieses Ziel erreicht habe, dann kommt die große Erwartungshaltung, dass nach der Abnahme das Leben besser ist.
Ja.
Weil dann habe ich mein Ziel erreicht. Wir haben ja vorhin schon gesagt, warum das Ziel da ist. Also es ist muss man auch erstmal hinterfragen, aber man denkt ja dann immer, sobald ich dann auf diesem Gewicht bin, ist die Welt in Ordnung, alles ist super und ich brauche mich mit diesem Thema dann nicht mehr rumquälen. Dazu muss man sagen, deine Lebensumstände werden sich nicht wirklich viel ändern in den meisten Fällen, weil eine Diätphase, je nachdem wie lange sie geht, ist auch nur ein begrenzter Zeitraum und da wird sich jetzt nicht dramatisch dein Leben verändern. Und wenn dein Leben vorher schon in irgendeiner Weise schwierig war und andere Umstände dazu geführt haben, dass du unzufrieden bist, dann sorgt es auch nach der Diät dafür, dass du genau in diesen Umständen bist, nur du wiegst halt weniger. Und eventuell, das macht es dann nicht unbedingt besser. Und was wir auch häufig erleben, ist, gerade bei Leuten, die so einen Look verfolgen und die sehr selbstkritisch und sehr perfektionistisch sind, die erreichen dann ein gewisses Ziel und dann finden sie den nächsten Makel.
Ja, ja.
Das heißt, ich wiege jetzt meine 53 Kilo und auf einmal denke ich, oh, da ist aber auch noch eine Falte und oh, am Oberschenkel ist Zellulite oder oh, auch noch ein Pölsterchen, das weg könnte. Und dann wird halt am nächsten Ziel gearbeitet. Ne? Das heißt, man versucht immer weiter in diesen Kreislauf reinzugehen. Und die Frage ist halt dann, ist es sinnvoll oder schade ich mich damit eher? Und häufig ist ja so, wenn ich dann zu sehr auf dieses Ziel aus bin, dann kann ich da auch durchaus in eine Spirale von ja, sehr gestörtem Essverhalten dann auch runterrutschen.
Ja.
Ne? Und die Frage ist da auch immer nämlich, worüber definierst du dich selber als Person so generell? Das heißt, klar, das Aussehen und Gesundheit und auch Körper so eine gewisse Wichtigkeit hat, ist vollkommen normal und gut und okay. Aber wenn es halt der primäre Fokus ist, über den du dich selber definierst, ne, das heißt, dein Aussehen ist deine Identität, dann wird es halt irgendwann schwierig, weil dann wird jeder Makel an deinem Aussehen dazu führen, dass du drastische Maßnahmen ergreifst, um eben diese Sachen zu verändern. Und dann glaubst du immer wieder, an den Punkt zu kommen, wo du happy und zufrieden bist und du wirst nie dahin kommen. Dann landest du eventuell im Kalorienloch, was wir auch oft haben. Ne? Ja. Traust dich nicht mehr irgendwie zu essen, weil du Angst hast zuzunehmen. Und das alles führt dann dazu, dass da auch ein ungesundes Muster entsteht. Und man hat auch häufig so die Erwartung, dass man einfach da einen Haken dran machen kann. Ne? Ich habe abgenommen und jetzt ist das Thema durch und ich brauche mich nie wieder mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Das ist auch noch immer so ein Ding, was auch viele haben. Weil
dabei muss man ja auch sagen, dass, ohne das jetzt doof zu meinen, aber abnehmen ist ja das Einfachste davon.
Ja.
Das ist ja eigentlich nur, das ist noch nicht mal die halbe Miete, wenn du wirklich eine langfristige Veränderung haben willst.
Genau, weil im Endeffekt abzunehmen schaffen eigentlich fast alle Menschen. Ne? Also ja. Man muss einfach nur mit den Kalorien runter. Und wir haben Neuigkeiten für euch. Wenn ihr noch weiter leben wollt, werdet ihr auch noch weiter essen. Bis an euren letzten Tag. Und deswegen an dieses Thema Essen immer einen Haken dran zu machen und sich nie wieder damit auseinandersetzen zu müssen, ist sehr schwierig. Du kannst an den Punkt kommen, natürlich, wo du, sag ich mal, nach einer Diät auf deinen Erhalt zurückkommst und lernst, wie du dein Leben in etwa strukturieren musst, um diesen Erhaltungskalorien ja, abdecken zu können, ohne jetzt groß darauf achten zu müssen. Das heißt aber nicht, dass das Thema für dich jetzt für immer abgehakt wird und du nie wieder darauf achten musst, was du isst oder wie viel du isst, weil es wird halt einfach nicht funktionieren. Unsere Umwelt ist halt einfach auch so gestaltet aktuell, dass wir es sehr leicht haben, Unmengen an Kalorien zu bekommen. Also wenn wir uns jetzt beide im Supermarkt aussetzen würden und sagt, Tim, Michi, guck mal, dass ihr 10.000 Kalorien in den Supermarktwagen da reinpackt. Das ist für uns
5 Minuten.
Ja, ja. Genau.
Also, je nachdem, wo die Sachen stehen.
Aber. Ja, genau. Das ist der weitere Weg. Aber es ist auf keinen Fall ein Problem. Und es ist halt einfach etwas, deswegen muss man halt auch eben, wie du immer sagst, man muss nicht verzichten, aber man muss halt im Endeffekt auch vernünftig damit sein, mit welchen Mengen man agiert. Ne?
Wenn ich das sind wir beim nächsten Punkt. Ich möchte das ganz kurz noch einhaken hier, und zwar mit dem Thema Erwartungsprozess. Da gibt es nämlich einen wichtigen Punkt, und zwar ich habe auf Instagram letztens einen Post gemacht, also wir haben einen Post gemacht mit Sagi, wo sie gesagt hat, du kannst als Frau auch mehr zu 1000 Kalorien essen, hör auf deinen Körper. Und da waren halt auch Kommentare drin von Frauen, von einer erinnere ich mich, die hat geschrieben, ich gebe es inhaltlich wieder, wenn ich auf meinen Körper hören würde, würde ich den ganzen Tag nur im Bett liegen und Eis und Pizza essen. Und da sage ich aber auch, das Problem ist, wenn du das Verlangen danach hast und zwar in exzessivem Maße, dann stimmt was mit der Ernährung nicht. Ich sag nicht, dass es nicht mal vorkommen kann, dass man darauf Lust hat. Also sind wir mal ehrlich, Pizza schmeckt, Eis schmeckt, geht immer. Ne? Im Bett liegen bleiben, Pizza und Eis essen, klingt gut. Aber das machst du nicht jeden Tag. Nach dem zweiten Tag hast du keine Lust mehr drauf.
Ja.
Und die Leute glauben halt immer, dass ich mache einen Haken dran, heißt, ah, okay, ich habe jetzt abgenommen und mein Gewicht kann ich jetzt halten und jetzt kann ich wieder alles so machen wie davor.
Genau, und das bringt uns dann auch über diese Dinge, über zu den falschen Vorstellungen über notwendige Veränderungen. Ne?
Mhm.
Also, wenn man sein Ernährungsverhalten umstellen möchte, muss man auch sagen, man muss etwas verändern. Und häufig ist es so, dass genau das passiert, was du gerade gesagt hast, dass die Leute denken, ich nehme ab und danach kann ich so weitermachen, danach kann ich normal essen und kann mein Gewicht dann halten, weil ich einfach dann mit weniger Gewicht, vielleicht ein bisschen weniger Pizza und ein bisschen weniger Eis esse und dann kann ich trotzdem im Bett liegen bleiben. Aber so funktioniert es halt einfach nicht. Sondern man muss halt auch schon gucken, welche Veränderung kann man treffen? Und das ist dann wieder zurück aufs Ziel auch eine Frage ist, kann ich den Look oder so, den zum Beispiel das Ziel, was ich überhaupt habe, kann ich das mit meinem Lifestyle überhaupt erreichen? Oder beziehungsweise ist es überhaupt sinnvoll, das mit meinem Lifestyle zu erreichen? Wenn ich jetzt eine Mutter von drei Kindern nehme, die noch nebenbei arbeitet, ja, und sagt ihr, du musst jetzt deinen Tag gestalten wie so eine Fitness-Influencerin, die eigentlich außer drei Reels am Tag zu drehen, nicht wirklich viel zu tun hat, ja, die sich weder um Kinder noch um Arbeit noch um alles andere Gedanken machen muss, sondern die einfach nur ihr Full Day of Eating dann abdreht, ja, und dann einfach noch ins Gym muss, dann ist das ein komplett anderer Lifestyle.
Ja.
Das heißt, so zu leben wie diese Leute wird dann nicht funktionieren. Das kann ja auch gar nicht. Ja, das ist, wir haben ja immer diesen schönen Vergleich, wenn dann der angehende Fitnesscoach irgendwie dem vielbeschäftigten, gestressten Menschen erzählt, ja, hier, jetzt steh noch drei Stunden früher auf, um deine Morgenroutine zu machen, damit du hier weniger Stress hast, hier noch eine halbe Stunde meditieren. Genau, du musst eine halbe Stunde meditieren, eine halbe Stunde Buch lesen, dann bist du direkt entspannter, wenn du um 4 Uhr morgens aufstehst dann. Ja, und diese Ratschläge funktionieren nicht. Das heißt, man muss gucken, welche Einschränkungen habe ich im Leben oder beziehungsweise was ist mein Lifestyle? Welche Schritte muss ich unternehmen? Möchte ich auf gewisse Dinge verzichten oder kann ich auf gewisse Dinge überhaupt verzichten? Na, und das sind dann halt auch die Sachen. Das sind ja alles Abstriche. Nichts ist besser oder schlechter, aber es ist halt einfach eine Sache von Prioritäten und Dingen, die man machen muss, weil zum Beispiel so zu leben wie du und ich mit dem Pensum an Sport und dem Pensum an Training und dem Pensum an Ernährung, was wir machen, ist auch etwas, was definitiv nicht jeder machen kann.
Nee, also vor allem die Optik, die ich zum Beispiel habe oder du, die kommt daher, dass unser Hauptjob Ernährung ist. Also wir wissen so viel über Ernährung, dass wir, also wir, so blöd wie es klingt, wir können nicht zunehmen. Wir müssten uns wirklich dafür entscheiden, zuzunehmen und wir müssten das so gut planen, dass es zur Realität wird, weil unser Lifestyle es nicht zulässt.
Ja.
Und jetzt, ich so viel Sport machen wir beide auch nicht. Ich mach aktuell 3-4 Mal die Woche Sport und ich rede da von einer Stunde moderat im Training, nicht Marathon laufen.
Ja.
Ne? Und ich sag ja, je mehr Klarheit du hast, desto schwieriger wird es zuzunehmen, weil wenn du zielführende Mahlzeiten ist, die dir schmecken, musst du dich ja bewusst dagegen entscheiden, so zu essen, dass du deutlich im Kalorienüberschuss bist. Und das passiert dann halt einfach nicht mehr. Ne?
Ja, es ist halt ein Lifestyle. Uns triffst du halt nicht in der Kneipe bei Burger und Bieren jeden Tag.
Ne? Jeden Tag nicht. Ne?
Nö, würden wir es machen.
Aber auf jeden Fall.
Ja, ab und zu. Aber ist, wie gesagt, der Maßstab, ne? Da ist es schon wieder.
Der andere Punkt ist ja auch, dass Leute erwarten, dass sie das alles in wenigen Wochen erreichen. Ne?
Oh ja.
Also der Klassiker ist, Frauen zeigen mir ein Bild, also die sagen mir immer, ja, ich würde gern definierter, schlanker aussehen, auch Männer. Und dann sage ich, ja, okay, was heißt denn definierter, schlanker? Das ist ja nichts anderes wie eine Benennung von einem Zustand. Wie sieht denn dieser Zustand für dich aus? Und dann werden mir oft Bilder gezeigt von Leuten, wo ich sage, dir ist schon klar, dass das Sportler sind, Leute, die das beruflich machen, oder die es seit Jahren machen. Und wenn ich dann manchmal höre, was die Leute für Erwartungen haben, zum Beispiel aussehen wie eine Athletin, In einem halben Jahr, also da bin ich ehrlich, das ist einfach nicht drin.
Außer du bist schon eine Athletin.
Außer du bist schon eine Athletin. Aber eine normale Frau oder auch ein normaler Mann, die im Hobbysportbereich tätig sind, die 2-3 Mal die Woche ein bisschen trainieren, die zu 80% auf ihre Ernährung achten und auch noch ein Wochenende mal weggehen. Also da sage ich euch einfach, wie es ist. Da sind die meisten, da ist so ein Sixpack nicht realistisch. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad schon. Ja, so ein leichter Bauchmuskelansatz. Aber so richtig einen gemeißelten Körper zu haben, mit ein bisschen Hobbysport, mit ein Jahr Fitnessstudio, ist für die meisten Menschen einfach unerreichbar. Und genauso ist es auch die Theorie und Praxis. Wir sagen ja in der Theorie bei uns immer, ja, 0,4% ist das, was wir wöchentlich anstreben. Mhm. So. Aber das ist ein Richtwert. Das heißt, wir müssen ja irgendwie die Dinge messbar machen. Weil wenn wir sonst sagen würden, ja, die Richtwerte sind auch nicht immer genau, also mach mal nach Bauchgefühl, würde das ja für viel mehr Chaos sorgen. Und es gibt dann echt Menschen, obwohl wir es denen 20-30 Mal erklären, wirklich 20-30 Mal, die sagen, ja, die Woche waren es nur 0,2, nicht 0,4, also ist es ja schlecht. Wo man dann sagt, nein, es war 0,2, es war mehr als letzte Woche. Und darauf kommt es am Ende vom Tag an. Das heißt, du kannst in der Theorie ein Kilo pro Woche verlieren. Kann ich dir ganz super aufrechnen. In der Praxis dauert es wahrscheinlich länger. Und das gilt für Fettverlust, Muskelaufbau oder was auch oft ist, Frauen, die im Kalorienloch sind, die dann jahrelang 1300 Kalorien essen, die vielleicht auch keine Periode mehr hatten, die dann gerade anfangen, sich davon zu erholen. Endlich geben sie ihrem Körper mal ein bisschen mehr Energie und dann gehen sie sofort wieder ins Defizit.
Ja, 5 Wochen auf Erhalt und dann gib ihm.
Und das ist auch mein Spruch ist, wenn du mit deiner Diät scheitern willst, sei am besten 7 von 12 Monaten im Jahr im Defizit.
Ja, 100%.
So. Also ein Defizit für alle hier, die das hören. Ein Kaloriendefizit ist kein Lifestyle und kein Dauerzustand. Und nur, weil ihr euch jedes Mal ins Defizit manövriert, heißt es nicht, dass ihr schneller abnehmt. Im Gegenteil. Also das soll nicht beleidigend klingen oder verwerflich, aber es gibt Menschen, die machen seit Jahren Diät, mit denen arbeiten wir 1:1, die jetzt innerhalb der ersten 4-5 Wochen anfangen, mal Gewicht zu verlieren. Nicht, weil sie etwas besser machen, sondern weil sie den ganzen Bullshit nicht mehr machen.
Ja, 100%. Also dieses Dauerdiäten ist einer der größten Fehler, die wir auch mitsehen.
Ja, aber was willst denn du im Kaloriendefizit? Also du zeigst, wenn du immer nur im Defizit bist, sagst du deinem Körper, hey, du kriegst wenig Energie, du musst trotzdem viel leisten. Was ist die Konsequenz? Dein Körper wird nicht sagen, oh, na, das heißt ja für mich Muskelaufbau. Nee, der wird sagen, okay, Muskelaufbau kann ich mir abschminken und jetzt gucke ich noch, wie ich möglichst sparsam bin, damit wir nicht so viel Kalorien verbrauchen.
Ja, das ist auch beim Thema Ungeduld immer, ne? Ich habe jetzt schon 4 Wochen hart trainiert, das habe ich bestimmt ordentlich Muskeln aufgebaut.
Nein,
hast du nicht. Muskelaufbau ist schleppend langsam leider. Für alle, die zuhören, es ist so, dass ihr eher da in Monaten bis Jahren denken müsst, um relevante Muskelmengen aufzubauen, weil der Körper das nicht in dem Geschwindigkeit macht, außer man hat eine absolute Freak-Genetik, aber das ist...
Selbst wenn, also du siehst ja selbst bei Bodybuildern, die sich mit allen möglichen muskelaufbauenden Medikamenten vollpumpen und der Lifestyle nur darauf abgezielt ist, die bauen auch nicht im Jahr das Doppelte an Muskeln auf.
Nee.
Also wenn du dir mal anguckst, so ein Profi-Bodybuilder, der hat irgendwann seinen Peak und dann baut er vielleicht noch im Jahr 2-3 Kilo auf. Aber der ist voll auf Medikamenten und macht nur, dass das passiert. Ja. Das ganze Leben dreht sich darum.
Ja. Ja, das ist halt auch die Erwartungshaltung, die immer da ist. Das ist einer der größten Faktoren, die dann auch zu massig Ungeduld führt. Weil ich glaube, die Leute überschätzen, was sie in kurzer Zeit erreichen und unterschätzen, was sie in langer Zeit erreichen können. Ne? Also die überschätzen sich immer und denken, ja, in 4 Wochen, das ist genauso wie alle rennen im Januar ins Fitnessstudio, weil sie glauben dann spätestens im April sehen sie aus wie Rocky.
Ja.
Das ist immer so, ich glaube, die haben so wie, so, oft haben Leute so eine Vorstellung wie in so einem Film, wie so eine Montage, weißt du, was ich meine? So, du siehst, wie er die erste Wiederholung macht bei einer Übung mit noch kleinen Hanteln und dann 3 Wochen später sitzt man schon bei dem Riesengewicht dann da. Und so funktioniert es halt leider nicht. Ne? Das ist halt ein Prozess, der sehr lange dauert. Und dann kommt da natürlich dann auch hinzu, dass Leute gut darin sind, sich selber wieder Rückschritte zu, also selbst Rückschritte zu machen, indem sie sich selber sabotieren. Mhm. Weil man muss auch immer sagen, wenn man eine Veränderung macht in seinem Lifestyle, und das sehen wir auch ganz klassisch immer am 1. Januar, ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich will eine drastische Veränderung, ab morgen gehe ich 5-mal die Woche trainieren, ich esse nur noch Salat, trinke nur noch Wasser und diese ganzen Geschichten, rauche nie wieder, trinke keinen Alkohol, das wird alles nicht funktionieren, weil diese Schritte sind so groß und das erzeugt so viel Widerstand in dir selber, dass du auf jeden Fall wieder zurück in deine alten Muster fällst. Weil man muss immer verstehen, der Körper hat eine, oder das Gehirn findet Gewohnheiten und gewohnte Verhaltensweisen gut. Und es gibt so ein paar Gründe, warum. Zum einen natürlich, wenn wir, es gibt uns eine gewisse Sicherheit, ne? Das heißt, Menschen haben Angst vor Neuem, weil Neues bedeutet Unsicherheit. Mhm. Na, das heißt, eine neue Situation könnte für unser Gehirn potenziell gefährlich werden. Einfaches Beispiel. Du weißt, wo ein Apfelbaum steht, wo du immer frische Äpfel bekommst. Na? Jetzt ist der aber nicht da. Jetzt müsstest du was anderes suchen. Aber auf dem Weg dahin, den Weg davor kanntest du. Der Weg davor war sicher. Jetzt musst du einen neuen Weg gehen. Ist dieser Weg sicher? Ja oder nein? Ist da eine Schlange? Sind da auf einmal irgendwelche Löwen oder sonst irgendwas? Das weißt du nicht. Und deswegen, unser Gehirn hat immer die Tendenz, Sachen, die wir routinemäßig machen, die Gewohnheiten sind, von denen wir wissen, dass sie sicher sind, zu bevorzugen und Unbekanntes zu vermeiden. Und jedes Mal, wenn wir Sachen verändern, erzeugt es dann auch immer eine gewisse Reibung. Das ist genauso mit kognitiver Dissonanz. Das heißt, haben wir eine Vorstellung über uns und ist unsere Handlung von dem, was wir machen und dem, was wir denken, was wir machen, das Gleiche. Ja, unser Gehirn versucht natürlich, also wir versuchen immer, unsere Handlung und unsere Denkweise gleichzuhalten. Ja, das heißt, wenn du von dir denkst, dass du sportlich bist, dann gehst du regelmäßig zum Sport. Ne? Aber wenn du von dir denkst, du willst sportlich sein, aber du gehst nicht regelmäßig zum Sport, dann erzeugt es im Inneren ja diese kognitive Dissonanz, also quasi einen inneren Konflikt von das, was ich mache, entspricht nicht dem, was ich denke. Also geht der Körper auch wieder zurück. Also geht
gutes man selber. Beispiel dafür wäre, ich will langfristig abnehmen, muss jetzt aber erstmal Kalorien erhöhen.
Ja.
Das ist ein gutes Beispiel dafür, für kognitive Dissonanz.
Ja. Ja, und es hängt natürlich auch immer die Identität da dran, ne? Das heißt, ein Teil von meiner Handlung, die ich täglich begehe, von meinen Routinen, sind Teil meiner Identität. Das zu verändern erzeugt Reibung. Die Angst zu versagen spielt immer mal mit, ne? Weil Rückschläge hinnehmen ist auch für viele ja richtig schwierig, weil, sind wir mal ehrlich, es gibt Leute, die sagen, okay, es hat die Woche nicht geklappt, ich höre damit auf, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Kram. Ne? Und dieser ganze Diätkram funktioniert nicht, das Abnehmen funktioniert nicht, die werfen sofort die Flinte ins Korn. Wie man mit Rückschlägen umgeht, ist auch sehr entscheidend, wie weit man auch kommt. Ne? Und ob man sich eben, wie du vorhin auch schon sagst, eher auf den Prozess fokussiert oder einfach nur auf ein Ergebnis. Ne?
Ich finde allein das Wort Rückschlag schon ein bisschen schwierig, weil also angenommen, du schreibst einen Aufsatz und du fragst mich, wie ich den finde. Ist es dann ein Rückschlag, wenn ich dir Tipps gebe, wie du ihn verbessern kannst?
Eben nicht.
Es ist ein Feedback.
Es ist eine Feedback und eine Information.
So, das heißt ja aber nicht, dass du versagt hast, sondern du gehst ja davon aus, also bei einem ein Rückschlag ist für mich, wenn ich etwas bewusst falsch mache und mich über die Konsequenzen hinwegsetze. Zum Beispiel, ich weiß, dass ich Zahnschmerzen habe, Karies, und dann nehme ich mir so eine saure Gummibärchen und beiß richtig drauf. Das ist auf jeden Fall ein Rückschlag, so ein, ich sag so ein Backfiring, ja?
Ja.
Aber wenn ich das weiß, wenn ich es nicht weiß und ich merke, oh, das tut weh, dann ist es ein Feedback. Korrekt. Und dann weiß ich, aha, okay, ich sollte nicht mehr mit der Seite zubeißen, sondern mit der Seite zubeißen.
Ich sollte vielleicht den Zahnarzt aufsuchen.
Genau.
Idealerweise. Ja, schon. Das ist ja das, wie gehst du mit Sachen um, die du als Rückschlag empfindest oder als negativ empfindest. Ne? Und das ist immer, im Endeffekt ist es immer Information. Und deswegen, es weiß jeder, scheiter oft, aber scheiter so, dass du klug scheiterst. Ne? Die Hand einmal auf die Herdplatte zu legen und zu merken, dass er heiß ist, bedeutet gutes Feedback. Die Hand das dritte Mal hintereinander drauf zu legen, ist vielleicht dann nicht mehr ganz so brillant. Ne? Man sollte auf jeden Fall aus diesen Sachen lernen. Und es ist ja auch immer eine wertvolle Information, weil häufig zeigt es dir einfach nur, dass der Schritt, den du gerade gemacht hast, nicht zum richtigen Zeitpunkt stattgefunden hat oder zu groß war. Ja, oder dir vorher noch irgendwas anderes gefehlt hat, ne, an Zusatzinformationen. Und das kann man dann eigentlich immer nutzen, um langsam voranzukommen. Ne? Und das ist ja dann auch, wenn man sich dann prozessorientiert an die Sache rantastet, dann wird man merken, wie viel weiter man kommt. Und das ist das, was die Leute auch auf unserer Plattform ja machen aktuell. Die dann im Endeffekt den Prozess verstehen lernen und auf einmal sind Sachen wie Gewichtsschwankungen gar nicht mehr so schlimm. Ne? Das heißt, der Tag steht und fällt nicht mehr mit der Zahl auf der Waage, weil auf einmal verstanden wurde, okay, das ist das und das. Ich kann Rückschlüsse ziehen auf, warum gewisse Dinge sind und warum sie eigentlich nicht dramatisch sind. Ich kann merken, okay, ich war am Wochenende jetzt irgendwie auf dem Grillfest und warum ist es nicht dramatisch, was habe ich anders gemacht, etc. Und diese Sachen sind halt einfach viel wertvoller, als sich einfach nur in dieses positiv-negativ-Denken da reinzuhauen.
Richtig, vor allem, ich sage auch immer, be your own Google, also sei dein eigenes Google. Google ist eine Suchmaschine, die dir Daten ausspuckt anhand deiner Suchanfrage. Mhm. Und Google hat so viele Daten, dass sie ziemlich genau wissen, wenn du eingibst, Badelatschen kaufen, dann wissen die, okay, du willst wahrscheinlich Badelatschen kaufen und suchst einen Shop für Badelatschen. Ne? Die zeigen dir dann nicht ein Bild an, wo jemand 5 Euro an der Badelatsche hält. Ne? Und ich sage immer, Google lernt aus Feedback und zwar aus Nutzerverhalten. Wenn Leute gerne auf eine Website klicken und da, angenommen, ich gebe in Google ein Badelatschen kaufen und Google merkt, oh, guck mal, alle Menschen, die Badelatschen kaufen, eingeben und auf der Webseite landen, bleiben dort lange, dann ist das ja für Google ein Zeichen, dass die Webseite die Suchanfrage erfüllt. Und genauso würde ich meinen Ernährungs- und Abnehmprozess sehen. Du streust einfach mal Daten in den Raum über dich, zum Beispiel, hey, sollte ich lieber frühstücken oder Intervallfasten machen? Sollte ich mich so und so wiegen oder so und so wiegen? Was passiert nach meinem Gewicht in 3 Wochen? Das heißt, du brauchst das Rückschläge zu nennen, ist kompletter Schwachsinn, weil es Feedback ist, das dich besser macht.
Ja, weil die Strategie, die man am Ende braucht, ist eh individuell, um das Ergebnis zu erreichen, was man haben
will. Und eigentlich ist es so, überleg mal, Google hätte nur Daten von einem Nutzer.
Dann wären die Antwort sehr unpassend für 99,9% der Menschheit.
Richtig. Und deswegen sage ich, je mehr Feedback du bekommst über Dinge, die nicht funktionieren, umso besser wird die Auswahl an Dingen, die funktioniert, weil die kleiner wird. Und umso mehr, in Anführungsstrichen, Fehler oder Rückschläge du hast, umso besser. Ja. Weil stell dir mal vor, du hast Glück und wählst eine Methode, die beim ersten Mal super funktioniert. Und dann ändert sich ein Parameter und alles fliegt dir um die Ohren und du weißt nicht mal, woran es liegt. Ganz häufiges Beispiel. Am Anfang habe ich 4 Kilo verloren, jetzt passiert gar nichts mehr. Warum? Der Klassiker. Hm. Du hast da Glück gehabt, hast irgendwie das so modelliert, dass es für 4 Wochen funktioniert hat, aber Woche 5 fehlt dir Feedback. Für dich ist es ein Rückschlag, für deine Suchmaschine, in deiner Diät-Suchmaschine ist es, wir haben keine Daten dazu. Wir haben ein Problem, wir kommen nicht weiter, wir können dir kein Ergebnis ausspucken. Und das Schlauste, was du machen kannst, oder das Beste, was du machen kannst, ist, geh mit dem Gedanken schwanger, also freunde dich mit dem Gedanken an, dass du Fehler und falsche Entscheidungen treffen wirst und dass es gut ist, weil es dich langfristig besser macht. Hm. Irgendwann kannst du in deine eigene Suchmaschine eingeben, mit welcher Mahlzeit erreiche ich die beste Sättigung, wenn ich am Wochenende ins Restaurant gehen will. Boom. Hier ist deine Antwort. Du hast genug Feedback, um das zu beantworten. Ja. Wie esse ich im Urlaub am Buffet, dass ich nach dem Urlaub nicht zunehme, trotzdem alles genießen kann und einen entspannten Urlaub habe? Boom. Hier ist deine Antwort. Ja. Wie viele Kalorien brauche ich, um ins Defizit zu gehen, ohne dass ich Heißhunger bekomme und trotzdem wöchentlich 0,4% verliere? Boom. Hier ist deine Antwort. Und diese Antworten kriegst du nur raus, wenn du A, die richtigen Informationen hast, aber auch Feedback, was bei dir funktioniert. Weil die richtigen Informationen sind vielleicht theoretisch richtig, aber praktisch, in deinem Fall, muss man da noch mal ein bisschen drehen.
Genau. Und deswegen ist die Strategie, die man dann am Ende hat, individuell für einen selber.
Richtig.
Und funktioniert. Und deswegen muss man die auch immer wieder zwischendurch hinterfragen, wenn sich zum Beispiel komplett die Lebenssituation ändert. Na, das ist ja immer so.
Und jetzt kommt der nächste Punkt, und zwar, du kannst die beste Strategie haben, wenn der Startpunkt nicht stimmt, hast du ein Problem. Angenommen, wir wollen in den Urlaub fliegen. So. Und ich sage zu dir, hey, es geht nach Griechenland. Und ich sage, hey, schau mal, ich habe dir hier die Tickets besorgt, hier alles zugeschickt, wir treffen uns in Griechenland. Und jetzt öffnest du das Ticket und da steht drauf, okay, der Zug kommt vom Hannover Bahnhof. Aber ich wohne in München. Das heißt, der Plan, den ich dir gegeben habe, um nach Griechenland zu kommen, funktioniert, aber nicht, wenn du in München wohnst. Du musst erstmal nach Hannover.
Hm.
So. Und viele Leute, die starten mit etwas, mit einer Diät und fangen mit der komplett falschen Ausgangslage an. Jemand, der im Kalorienloch ist, also eine Person, die gerade schon wenig Kalorien isst und dann nochmal ein Defizit macht, die wird auf jeden Fall nicht, die wird damit nicht erfolgreich sein, weil der Start schon mal falsch ist.
Ja.
Wenn du ein Defizit machst, ohne dass du eine feste Struktur hast, was machst du danach? Wieder normal? Also was ist normal? Und wenn du davor normal gemacht hast, warum hast du dann überhaupt eine Diät machen müssen?
Ja.
Ist ja auch so ein Ding. Die Leute glauben immer, es gibt so eine Diäternährung und es gibt so eine Normalernährung. Normal ist das, was ich immer gemacht habe. Und Diät ist Salat, Hähnchenbrust und Magerquark. Was Quatsch ist.
Ja.
Was ist eigentlich eine normale Ernährung? Und ich finde das Wort normal schwierig, weil die Norm ist nicht der Maßstab, an dem man sich orientieren sollte. Für mich heißt es eher, ist es eine ernährungsbewusste Ernährung. Was heißt ernährungsbewusst? Bekomme ich die richtigen Nährstoffe rein? Sättigen mich meine Mahlzeiten? Befriedigen sie mich? Wenn du jeden Sonntag einen Cheat Day brauchst, ist deine Struktur nicht gut.
Nee, auf jeden Fall auch mit Cheat Day, das ist immer so eine, da steht ja schon das Wort Betrügen drin, ne? Also musst du dich ja, es ist ja im Endeffekt eine Art von Selbstbetrug, ne? Ja. Wenn du das brauchst, es ist ja fast schon wie, also diese Cheat Days, vielleicht auch mal da ganz kurz noch einen Seitenweg rein, ist ja schon fast eher wie so eine emotionale Essattacke. Geplante oder ein geplanter Binge. Ja, deswegen ist es auch, also diese geplante Essattacke, in dem Sinne auch wahrscheinlich nicht ideal, wenn du regelmäßig Cheat Days vor allem brauchst.
Ne? Nee, ist dann, halt ist deine Struktur, dann passt die Struktur nicht. Und wie gesagt, nehmen wir mal an, du machst die 10-Wochen-Diät, die 10-Wochen-Low-Carb-Diät. Mhm. Ja, funktioniert wahrscheinlich. Aber was machst du danach? Das wieder ist normal? Wie davor? Jetzt muss man sich mal die Frage stellen. Wenn wie davor dazu geführt hat, dass ich eine Diät machen muss, was passiert, wenn ich danach wieder vormache?
Du kriegst dasselbe Ergebnis wieder.
Du kriegst dasselbe Ergebnis. Es dauert halt vielleicht ein bisschen länger.
Ja.
Aber dann stehst du wieder da und denkst dir so, wie konnte ich jetzt 7 Kilo zunehmen? Ja, weil du eben dein Verhalten nicht verändert hast. Und deswegen sage ich immer, bevor du ins Defizit gehst, guck, dass du eine Ernährung praktizierst, bei der du nicht die Lebensmittel verändern musst, bei der du nicht verzichten musst, bei der du nicht irgendwie komische Dinge ausprobieren musst, sondern guck, dass du ins Defizit gehst, indem du einfach nur die Menge anpasst, nicht das, was du isst.
Ja. Wenn das Grundgerüst stimmt, dann ist es einfacher, eine kalorienbewusste und ernährungsbewusste Phase miteinander zu kombinieren. Weil dann geht es ineinander über und der einzige Unterschied ist dann quasi im Endeffekt die Menge. Ne?
Ja.
Und
nicht Menge, die Menge der Kalorien, nicht die Menge der Nahrung.
Genau. Selbst das kann man ja auch wunderbar steuern. Und das ist deswegen diese falsche Strategie, die dann viele haben, ne, dass sie eben ihr Diätverhalten deutlich weg vom Ernährungsverhalten ist halt einfach auch die Grundlage dafür, dass es Jojo-Diäten gibt, ne, und dass immer wieder neue Diäten probiert werden. Und dann, wie viele Leute haben wir bei uns, die mehr als 5 Diäten schon ausprobiert haben oder Diätformen?
Ja, 5 ist ja noch nichts.
Ja, ich sag ja. Aber nimm mal die mehr als 5 haben. Nimm mal mehr, die als 10 haben. Da haben wir auch schon eine Riesenmenge.
Wir haben Leute, die haben Diäten ausprobiert, von denen habe ich noch nie gehört. Und ich bin seit 10 Jahren dabei.
Ja.
Müsst ihr mal überlegen.
Mit einer Woche lang nur ein Lebensmittel essen.
Also wir haben Monodiät, kannte ich davon nicht. Also jeden Max-Planck-Diät und was weiß ich oder wie sie hieß. Also ne, wir können ja auch sagen, ich kann ja auch random Diäten erfinden. Ne? Ja. Eiswürfel, Mango-Diät, trinkst jeden Tag ein Glas Mango mit Eiswürfeln. Ja. So, kannst ja jeden Lampendiät, was weiß ich.
Statt zu essen, stellst du dich vor die Lampe.
Ja.
Ja, können wir mal rausbringen. Nee, aber Spaß beiseite. Also das sind Dinge, die können nicht funktionieren. Und deswegen ist es ja auch genau immer diese Diskrepanz zwischen Ernährungsverhalten und Diätverhalten ist halt immer einer der Gründe, warum Leute definitiv auch nicht vorankommen. Weil man kann mit diesen Strategien zwar abnehmen, aber man kann das Gewicht damit nicht halten. Man wird damit eigentlich immer auf die Nase fallen, außer man bleibt dann in diesen extremen Ernährungsformen drin. Und solange die einen nicht einschränken, wäre das okay. Aber für, sag ich mal, eigentlich fast jeder ist dann in irgendeiner Weise, gerade bei so Diätformen, in irgendeiner Weise eingeschränkt. Ne? Also man kann, um das mal davon abzugrenzen, auch, es gibt bestimmte Ernährungsformen, wenn man sagt zum Beispiel, ich habe Intervallfast probiert, es funktioniert für mich langfristig, ich brauche mich da nicht groß einschränken und ich habe was für mich persönlich funktioniert, ist es super. Ne? Wenn ich, genauso wie Leute sagen, wenn ich Low Carb mache, das funktioniert für mich, da fühle ich mich gut mit, ich bin nicht eingeschränkt, super. Solange du dich aber eingeschränkt fühlst und die Sache nicht, überleg dir immer, wenn du eine Diät machst und dann deine Strategie wählst, könntest du diese Strategie in der Form ähnlich für die nächsten Jahre durchziehen? Na? Plus minus Kalorien jetzt. Und wenn die Antwort darauf nein ist, weil du weißt, das, was ich aktuell mache, halte ich maximal 4 Wochen durch, dann ist es die falsche Strategie.
Richtig. Es gibt ja noch eine Studie, also wir haben jetzt ganz, ganz oft darüber gesprochen, was nicht funktioniert.
Ja.
Jetzt ist ja die Frage, gibt es denn Studien an Menschen, wo man gesehen hat, okay, die haben erfolgreich abgenommenes Gewicht gehalten.
Genau.
Was machen die denn anders?
Also wenn man das sich anguckt, gerade wenn Leute, die etwa 10% des Körpergewichts verloren haben und das über 3 bis 5 Jahre dann gehalten haben, da werden immer noch periodisch dann untersucht. Und wenn man die Leute nimmt, die es wirklich 5 Jahre durchgehalten haben, dann findet man da gewisse Gemeinsamkeiten, die viele Leute machen. Also zum einen ist es körperliche Aktivität, ja, also ein gewisses Grundpensum an Bewegung. Das kann, muss jetzt nicht irgendwie Sport im Fitnessstudio sein, das kann auch genug Schritte am Tag sein. Also man hat einen aktiven Alltag. Dann, dass man sich generell ein bisschen kalorienbewusst ernährt. Ne? Das heißt, man im Endeffekt jetzt nicht extrem viel Hochverarbeitetes isst. Interessanterweise ist es bei den meisten tatsächlich auch, dass sie regelmäßig frühstücken und regelmäßige Mahlzeiten haben. Ne? Diese gleichbleibenden Essgewohnheiten auch an Wochenenden und unter der Woche. Das heißt, das Essverhalten an sich hat eine gewisse Konstanz und das ist ja auch was, was wir häufig sehen. Ne? Wenn das Essverhalten relativ konstant ist, das heißt, ich habe meine gewohnten Mahlzeiten und ja, wenn ich jetzt mal hier bei einer Grillparty bin oder ich bin mal dort eingeladen, dann ist es ja kein Thema. Aber wenn sich das extrem permanent unterscheidet und gar keine Struktur hat, auch schwierig. Das heißt, wir haben gewisse Grundstruktur, die da funktioniert. Viele haben auch so ein bisschen noch immer das Auge aufs Gewicht. Das heißt, periodisch wird da gewogen. Man guckt immer mal zwischendurch, wie der passt das, ne, dass man da nicht die Zahl aus dem Auge verliert. Und je länger man auch das Gewicht hält, muss man auch sagen, desto höher steigt die Chance, dass man es auch da langfristig hält. Ne? Das ist, wenn man zwischen 2 und 5 Jahre mal dieses neue Gewicht gehalten hat, dann ist es auch, gibt es ja diese Setpoint-Theorie, dass der Körper ein gewisses Gewicht halten möchte. Ne? Also kennt vielleicht jeder, ne? Man hat so ein gewisses Gewicht und da pendelt plus minus 1-2 Kilo, pendelt das Gewicht eigentlich immer die ganze Zeit drumherum oder mal 3. Und wenn man dann abnimmt, dann muss der Körper erst akzeptieren, dass dieses neue Gewicht quasi, was man jetzt hat, das neue Standardgewicht ist. Und das dauert eine gewisse Zeit. Und es wird halt einfacher, je länger man das halten kann. Und das bringt uns zu allem, was wir heute gesagt haben. Wenn man die richtige Ausgangslage hat, die richtige Strategie wählt und das richtige Verhalten nach der Diät auch noch hat, hat man eine Chance, das durchzuhalten. Und dann kann man sich auch Stück für Stück von diesem Diätverhalten trennen, na, und kann sein Gewicht auch langfristig dann halten.
Das heißt zusammengefasst Folgendes. Das Wichtigste ist, dass du schon mal dir ein richtiges Ziel setzt und die richtige Erwartung hast.
Ja.
Dann ist es wichtig, dass du weißt, wo du startest. Dann ist es wichtig, dass die Struktur, die du hast, so ist, dass du sie theoretisch nicht mehr verändern musst, sondern nur noch so anpassen musst, dass du in einem Kaloriendefizit sein kannst. In einem Kaloriendefizit musst du dich halt verabschieden von Gedanken wie, du musst jede Woche so und so viel Gewicht verlieren oder du wirst jede Woche Gewicht verlieren oder es wird geradlinig. Damit musst du halt einfach klarkommen und es langfristig beobachten können. Und wenn du kein Kaloriendefizit mehr machst, aka keine Diät mehr verfolgst, dann sollte dein Lebensstil ein paar Punkte erfüllen wie hin und wieder körperliche Aktivität, regelmäßige Mahlzeiten, die du auch davor gegessen hast, am besten nicht andere Mahlzeiten, weil du da wieder deine Ernährung umstellen musst, dass du dein Gewicht kontrollierst, dass du deine kalorienbewusste Ernährung einhältst, um das Gewicht dann auch zu halten. Und je länger du das Gewicht halten kannst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du es wieder zunimmst.
Korrekt.
Perfekt. Dann sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. In diesem Sinne, je nachdem, wann ihr sie hört, ab dem 29.09.2024 startet die Launchwoche unserer App. Da könnt ihr vom 29.09. bis zum 6.10. gerne auf unsere App kommen und genau das, was wir heute besprochen haben, im Prinzip für euch umsetzen. Ansonsten gebt dem Podcast gerne 5 Sterne, wenn euch die Folge gefallen hat. Gebt uns bei YouTube einen Daumen nach oben, abonniert uns fleißig, teilt die Folge mit einer Person, die ebenfalls von diesem Wissen profitiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns und sehen uns, je nachdem, beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.